Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Heute wieder mit einem spannenden neuen Gespräch und schön, dass du wieder dabei bist. Vorneweg gleich mal die große Bitte. Es wäre so schön, wenn du meinen Podcast auf deiner Lieblingsplattform bewerten würdest. Wenn du immer wieder gerne reinhörst, freue ich mich wahnsinnig über vielleicht sogar 5 Sterne. Oder vielleicht sogar, dass du dir die Zeit nimmst, kurz eine Bewertung zu schreiben. Das hilft mir sehr. Nun aber kopfüber rein in dieses wunderbare Gespräch zu dem spannenden Thema Self-Care. Ich habe im Vorfeld dazu mit einigen Menschen gesprochen, weil ich inspiriert durch das Buch meines Gastes, Kara Pienka, mich mit dem Thema Self-Care Next Level auseinandergesetzt habe. Und direkt kamen Rückmeldungen wie, oh, Self-Care, ich kann es nicht mehr hören. Man wird damit überall so ungefähr Bescheid und es geht doch meist in die Selbstoptimierung. Oder aber auch die Rückmeldung, braucht es wirklich das in unserer heutigen Zeit, wo so viel fast quergeleitete Individualisten unterwegs sind, braucht es nicht eigentlich vielmehr den Blick auf uns, auf die Gemeinschaft. Spannender Gegenwind, zu dem ich auch mit Kara Pienka spreche. Kara Pienka ist Gründerin und Geschäftsführerin des Inhesa-Instituts für Health and Self-Care in Berlin, dem Pionierinstitut für medizinisch fundierte Coachings. Sie unterstützt mit ihrem Ansatz Führungskräfte, Leitungspersonen und UnternehmerInnen dabei, einen Lebens- und Arbeitsstil zu entwickeln, der von einem ganzheitlichen Wohlbefinden geprägt ist. Und sie hat jetzt dieses schöne Buch rausgebracht, was ich wirklich nur empfehlen kann, von Herzen empfehlen kann. Das nennt sich Self-Care Next Level – 7 Strategien für krisenfeste Führungskräfte. Und schon in der Einleitung zu dem Buch macht sie uns neugierig. Wie entsteht der Gap zwischen unserem klaren Anspruch auf Wohlbefinden und der bitteren Realität der Erschöpfung, fragt sie sich. Und adressiert, dass aus ihrer Sicht das Thema Selbstfürsorge nicht nur ein individuelles, sondern auch ein organisationales Thema ist. Also auch ein Thema für Unternehmen, aber auch für unsere Gesellschaft. Das fand ich super spannend und hierzu sehr viel mehr in unserem wunderbaren Gespräch. Hör rein, viel Freude damit. Ja, ich freue mich total, heute Kara Pienka als Gast in meinem Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Kara.
Ja, danke, Nicole. Ich freue mich auch.
Wir hatten beide schon ganz viel Vorfreude, weil dein großartiges Buch Self-Care Next Level, ich habe es hier liegen, 7 Strategien für krisenfeste Führungskräfte, ist vor gut 4 Wochen, glaube ich, jetzt rausgekommen, 9. Oktober rausgekommen. Und ich hatte die große Ehre und die große Freude, schon ein paar Tage vorher ein Exemplar in der Post zu finden, in meinem Paket zu finden und habe dir dann schon immer rückgemeldet, was meine Reaktionen waren und wie großartig ich dieses Buch finde.
Ja, danke, danke. Ich habe mich da sehr gefreut. Du gehörtest mit zu den Ersten tatsächlich, die mir was zurückmelden konnten, ja.
Ja, und wir beide wollen uns heute die Zeit nehmen, da mal ganz tief reinzugehen, weil was dieses Buch bietet, und das finde ich so großartig, ist tatsächlich nicht nur schlaue Weisheiten, sondern vor allen Dingen ganz viel praxisrelevante Tipps und Ansätze. Also wirklich Momente, wo man Aha-Momente haben kann und dann auch ganz konkret Werkzeuge mitnimmt. Was kann ich anders machen im Alltag?
Ja, gerne.
Und kleiner Disclaimer vorneweg, wir haben hier ja immer nur einen gekürzten Rahmen sozusagen, rund 45 Minuten. Wer mehr dann wissen will, sei herzlich eingeladen, dieses schöne Buch zu kaufen und oder auch bei meinem Kollegen Joachim Höhler reinzuhören in seinem Podcast What I Do Inspires You, genau, wo du gerade warst und sehr ausführlich, nämlich fast 1,5 Stunden zu deinem Buch gesprochen hast. Das heißt, da kann man wirklich nochmal den Deep Dive mit euch beiden machen.
Absolut, da haben wir uns richtig Zeit genommen, genau.
Sehr schön. Ja, Kara, eins möchte ich noch erwähnen. Du bist nicht das erste Mal in meinem Podcast, sondern du warst vor fast genau 4 Jahren. Der Podcast ist 2020 entstanden und du und deine Partnerin Dr. Frauke Bataille wart im August 2020 bei mir Gäste.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. zum Thema Ende der Selbstausbeutung. Das heißt, damals ging es auch schon durchaus um diese Themen, die dich seit längerer Zeit beschäftigen. Und ihr beide habt das Ausbildungsinstitut in HESA, wo ihr Coachings, individuelle Coachings gibt, aber auch tolle Ausbildung anbietet. Ich verlinke das auch hier in den Shownotes und vielleicht kommen wir später auch noch dazu, da noch mehr zu sagen.
Gerne, gerne.
Sehr schön. Kara, warum braucht es jetzt noch ein weiteres Buch zu Selfcare? Wir haben Flohmagazine, wir haben alle möglichen Tipps und Tricks. Überall wird man in Zeitschriften zum Thema Selfcare, Selbstfürsorge förmlich zugeschüttet. Warum braucht es dieses Buch heute?
Ja, warum habe ich es geschrieben? Würde ich vielleicht antworten wollen. Ich habe den Eindruck, dass obwohl wir so wahnsinnig viele Impulse bekommen, dass wir gut auf uns achten sollen und was wir genau machen sollen, dass wir uns regelmäßig in die Sauna, regelmäßig Yoga, regelmäßig die richtigen Dinge essen. Also tatsächlich genau, was du sagst, wir werden ja wirklich fast bombardiert mit permanenten Tipps, wie wir uns das Leben gut und schöner machen können. Habe ich aber den Eindruck, dass ich noch genügend Menschen, vielleicht ist es auch nur eine bestimmte Blase von Menschen, die ich treffe, dass ich aber bei denen den Eindruck habe, das funktioniert aber irgendwie noch nicht oder noch nicht so, dass ich den Eindruck habe, ich treffe hauptsächlich Menschen, die sich in der Blüte ihrer Kraft befinden, die von innen heraus strahlen, die irgendwie, sage ich mal, dieses, was ich eigentlich denke, was passieren sollte, wenn man sich gut um sich kümmert, dass die das unbedingt verkörpern. Und ja, da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie einen Spaziergang durch die Stadt irgendwie mir vorzustellen, wenn ich da in die Gesichter gucke, dann habe ich eben den Eindruck, das ist nicht ein einziges Zeichen von Wohlfühloase oder ich bin irgendwie gut mit mir verbunden. Und das hat mich dazu gebracht, nochmal tiefer einzusteigen in die Frage, warum gelingt es eigentlich nicht, obwohl wir so viel wissen, warum gelingt es uns eigentlich nicht wirklich oder vielen von uns noch nicht, wirklich gut auf uns selbst zu achten. Und das hat mich motiviert, ein Selfcare-Next-Level-Buch zu schreiben, wo ich eben dann sage, ich möchte nochmal ein paar tiefere Fragen stellen oder ein paar tiefere Beobachtungen teilen, mit der Idee, dass ja Leserinnen und Leser vielleicht auch nochmal bei sich selbst so eine kleine tiefere Schicht empfinden, wahrnehmen, reflektieren können. Das war ist meine Sicht drauf. Es gibt noch ein bisschen Luft nach oben.
Absolut, das beobachte ich auch. Und spannenderweise habe ich das Gefühl, das hat massiv in den letzten Jahren zugenommen. Also auch nochmal rasant durch und auch nach Corona. Also du kennst ja unsere Coaching-Gemeinschaft Westend Berlin. Und wenn man sich da in der Küche trifft und dann frisch aus so einem Coaching rauskommt, sich austauscht, führe ich jetzt immer wieder so Gespräche mit den Kollegen und Kolleginnen, dass wir regelrecht geplättet sind davon, wie erschöpft die Menschen sind, wie erschöpft vor allen Dingen die Führungskräfte, die wir begleiten, aktuell sind.
Genau, das kann ich komplett bestätigen. Ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit der Zielgruppe Führungskräfte im Einzel, wie aber auch im Gruppensetting, wenn wir unsere Unternehmensprogramme auch machen. Und ich finde auch, dass in der Nachpandemiezeit für mich das sogar fast noch deutlicher geworden ist als in der Pandemie. Da hatte ich den Eindruck, da hatte das noch irgendwie eine andere Rahmung. Und jetzt sehen wir die Folgeerscheinungen in Form von Erschöpfung, in Form auch von Überforderungsgefühlen, auch von psychosomatischen Themen, die da aufploppen, ob das eben die Dauerkopfschmerzen sind oder auch schwerere Erkrankungen. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, da Menschen zu begleiten nach einschneidenden Erkrankungen. Wie kann ich mein Leben und meine Arbeit umstellen? Und das ist tatsächlich eben echt deutlich häufiger spürbar, finde ich, auf jeden Fall.
Ja, du schreibst so spannend, wir perfektionieren uns darin, die äußeren Bedürfnisse zu erfüllen und dabei vernachlässigen wir den Kontakt zu uns selbst. Das fand ich einen unheimlich starken Ausdruck, wo ich sehr viel mit verbinden kann.
Ja, ich habe dieses im Buch, nämlich das Bild des Jongleurs oder der Jongleurin, die eben jetzt Ball nach dem nächsten in die Luft wirbelt und auch eine Art Rausch empfindet. Also das ist mir schon auch wichtig irgendwie zu betonen, das ist nicht immer von Anfang an eine beschwerliche Sache, sondern wir gern und viel leisten, wir wollen auch gerne viele Bälle in der Luft halten und das ist durchaus auch schön und gewollt und gewünscht. und aber eben mit zunehmenden Bällen, die ich reinnehme, dann kann ich eben in der Rauschhaftigkeit tatsächlich dann irgendwann in einen Interessenskonflikt kommen. Weil wenn ich der Welt signalisiere, ich bin eine tolle Jongleurin, dann will natürlich die Welt mir auch gerne die vielen Bälle, die die Welt so zu bieten hat, auch nochmal zuspielen, weil man ja weiß, die macht das schon hervorragend. Ne? Das können berufliche wie private Bälle sein, die mir dazu fliegen. Und dann kann es durchaus sein, dass ich jetzt eben irgendwann wirklich auch ein bisschen ins Rotieren komme und jetzt noch einen Ball aufzunehmen. Und dann ist es eben, was ich beobachten konnte, manchmal so, dass man dann auf sich selbst irgendwie verzichtet, auf sich selbst auch noch hinzuspüren. Beispiel, ich empfinde vielleicht dann irgendwann körperlich Signale, dass ich an Grenzen komme. Ich habe vielleicht dann Magenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwas. Und weil ich aber so in der Jonglage drin bin und auch den Anspruch habe, jetzt noch besser zu sein, verdränge ich das. Ne? Schmeiß mir entweder Tabletten ein, also bekämpfe das Symptom vielleicht. Aber ich versuche, noch bessere Außenfunktioniererin zu sein oder Funktionierer. Und dann cutte ich den Kontakt zu mir selbst. Was natürlich, das ist für kurze Momente auch kein Problem. Ich möchte da jetzt auch kein künstliches Drama draus machen. Aber wenn das eine Langzeitperspektive ist, und da meine ich jetzt, weiß ich nicht, alles, was länger als 3 Monate ist, wo ich so gar nicht mehr mich selbst spüre, dann gefährde ich tatsächlich nicht nur mein Wohlbefinden, sondern dann riskiere ich auch meine Gesundheit. Und darauf kommt es mir ja an, den Menschen zu ermuntern, da jetzt wirklich auch in diese Falle nicht zu tappen.
Sehr schön beschrieben, das Bild des Jongleurs, und ich könnte mir vorstellen, dass sich da viele wiedererkennen. Ich tue es in jedem Fall, zumindest mit meinem früheren Ich. Ich bin jetzt auch immer noch ganz gut im Jonglieren, aber schaue, glaube ich, besser drauf. Kara, als ich dein Buch gelesen habe, war ich am Anfang fast schockiert. Warum? Weil bei mir so richtig nochmal das hochkam, was bei mir vor 12 Jahren Thema war. Wir haben uns ein Jahr später kennengelernt im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung. Du hast also noch so ein bisschen sozusagen Nachläufer von diesem Burnout, den ich vor 12 Jahren hatte, auch bei mir mitgekriegt. Und als ich das gelesen habe, dein Buch, wurde mir regelrecht der Spiegel nochmal vorgehalten und ich bin fast nochmal in diese Situationen, in dieses Gefühl zurückgerutscht. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob wir das vielleicht gerade mal in diesem Gespräch noch mal ein bisschen reinholen wollen, weil ich glaube, dass du anhand der Situation vielleicht noch mal ganz gut deine Beobachtungen, die du so schön in deinem Buch auch darstellst, woran merkt man, dass dieser Zustand, dieser nicht wirksame Zustand jetzt auch erreicht ist, dass wir da vielleicht so ein bisschen besser draufschauen können.
Sehr, sehr, sehr gerne. Erzähl mal.
Genau. Und ich glaube, das ist gar nicht untypisch, sondern verläuft vielleicht manchmal fast regelhaft. Also beobachte ich, und hast du vielleicht ähnlich die Beobachtung gemacht. Genau, also worum geht's? Ich bin vor mehr als 12 Jahren lange Jahre erfolgreiche Führungskraft gewesen mit kleinem Team in einem sehr dynamischen Umfeld, selbst Personalleiterin. In der Phase, in der wir jetzt sind, so Oktober, November, Dezember, stand immer die Tantieme-Runde an. Die habe ich 12 Jahre lang hintereinander weg immer gemacht, organisiert für die Führungskräfte in dem Unternehmen. Viele Millionen, die in Excel-Listen sortiert werden mussten. Mit Zahlen kann ich gar nicht. Das war die schlimmste Zeit immer im Jahr und kumulierte sozusagen den Stress und dieses Gefühl, tatsächlich ganz viele Bälle in der Luft zu haben, auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler zu machen, weil es ging ja um große Summen. Und gleichzeitig waren meine Kinder damals noch sehr klein. Die Kleine war 3, die Große war gerade in die Schule gekommen, frisch ein knappes Jahr da. Sollte man eigentlich ein bisschen mehr begleiten vielleicht, wäre schön gewesen, hatte ich keine Zeit für. Plötzlich fing es an, dass ich immer wieder Krankheiten hatte, also immer wieder Stirnhöhlen, Vereiterungen, von denen ich mich dann auch schlecht erholt habe, Schmerzmittel reingeworfen, um doch irgendwie weiter zu takten. Mein Mann hatte damals auch wenig Kapazitäten zu unterstützen. Das heißt, wir haben immer wieder mit Babysittern gearbeitet, die kurzfristig absagten, und ich rannte dem Ganzen immer hinterher. Doofes Gefühl an beiden Fronten, niemandem gerecht zu werden, Familie, Job. Gab es mich dazwischen? Nicht wirklich, weil alles, was ich für mich noch hätte machen müssen, wäre anstrengend gewesen. Rein körperlich wurde ich kurzatmig, habe irgendwann selber beobachtet, dass ich mit Unterlagen auf die Toilette gegangen bin im Job. Das heißt, ich habe mir nicht die Zeit genommen, mal in Ruhe irgendwie auf die Toilette zu gehen. Habe irgendwann wahrgenommen, dass ich wie so ein Buckel immer gemacht habe. Ich bin ja jetzt nicht wirklich groß, also so eher klein, habe aber trotzdem mich noch kleiner an mich zusammengezogen. War aber auch nicht so richtig in der Lage, wieder mich da zu entspannen. Wachte jeden Morgen mit Nackenschmerzen auf. Viele, viele Nächte geisterte ich durch unser Haus und konnte auch tatsächlich nicht schlafen. Was war da los, Kara?
Ja, also erstmal sehr berührend, das von dir zu hören nochmal, auch wenn das schon eine Weile her ist. Aber du schilderst, denke ich, wirklich etwas, was, glaube ich, für viele Menschen noch aktuell ist. Und ja, mir fallen dann natürlich ein paar Dinge auf. Also erstmal möchte ich sagen, ich habe in dem Kapitel Selbsttreue ganz viel an dich gedacht, weil du für mich zu den Menschen gehörst, die ich mit dem Thema Selbsttreue ganz arg in Verbindung bringe. Sprich, also erstmal möchte ich sagen, ich finde es unglaublich toll, wie du es geschafft hast, in deinem Leben den Turnaround und den Shift wirklich zu schaffen. Also vielleicht das auch erstmal die mutmachende Botschaft, selbst wenn es einem so geht, wie du es gerade geschildert hast, wie es dir ging. Man kann es ändern und dann hat man ein völlig anderes Lebensgefühl. Weil ich würde sagen, heute ist dein Lebensgefühl schon sehr anders. Du arbeitest immer noch viel, glaube ich, aber es ist, was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 von deiner Lebensqualität, wie war sie damals, wie ist sie heute?
Oh, ich würde sagen, damals war sie phasenweise vielleicht sogar nur bei 4 oder 5, immer wieder mit positiven Ausreißern durch die Familie und einen Job, der mir eigentlich Spaß gemacht hat, aber dem ich nicht mehr gerecht wurde. Und jetzt ist sie 10, beeindruckt einen immer zu sehr, aber ich glaube, sie ist wirklich in diesem Jahr in jedem Fall, weil keine großen Einschläge da sind bei einer 10, also weil ich rund laufe.
Ne? Super, super. Also vielleicht das vorne weg. Aber was höre ich raus? Was ich vor allen Dingen höre, ein Sammelsurium an vielen Dingen, die nicht gut funktioniert haben. Ja. Und das ist auch das, was ich immer wieder sehe. Auch Burnout ist nicht, kommt erstens nicht über Nacht und kommt auch nicht aufgrund von einem Faktor. Es ist nicht die zu viele Arbeit allein, sondern es ist ein Sammelsurium von vielen Dingen, die in einem Lebenskonzept dann auf einmal sich sammeln und dann irgendwann auch wirklich zu viel werden. Was ich eben hier raushöre, einmal, du sagtest, die stressigste Zeit war auch Ende des Jahres, wo du mit diesen Zahlen, mit diesen vielen verantwortlichen Zahlen jongliert hast. Und ich habe einen Nebensatz gehört, kann ich gar nicht anders als Coach, wo du gesagt hast, ja, mit Zahlen kann ich gar nicht.
Ja, so. Analyse, Stärke, weit unten.
Ja, das heißt also, du warst in einer Verantwortung für etwas, was dir gar nicht liegt.
Ja. Zumindest einige Wochen im Jahr.
Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Ausschnitt jetzt sehen, der dir dann sehr viel Stress gemacht hat, musstest du an einer Stelle stark performen, wo du dich selbst nicht als so talentiert und auch nicht vielleicht nicht interessiert erlebt hast. Da kommen wir auf das Thema auch Werte, was auch für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber auf jeden Fall warst du in der Rolle gezwungen, etwas zu machen, was dir jetzt gar nicht liegt. Und das ist tatsächlich etwas, was extrem anstrengend ist. Und wo ich auch erlebe, dass wenn das Menschen machen und vor allen Dingen, ich sage nochmal, wenn es ihnen dann auch nicht wirklich, nicht nur, wenn sie es nicht können, sondern wenn vielleicht auch die Sinnhaftigkeit nicht so ganz erlebt wird. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir der Fall war, aber bei meinen Klienten, die jetzt irgendwie gezwungen sind, in irgendwelchen Mühlen Hochleistung zu bringen, wo sie keinen Sinn drin sehen oder wo sie sich selbst nicht mit verbinden können, dann ist das tatsächlich krankmachend. Da gefährdet man tatsächlich auf jeden Fall viel. Und natürlich diese Mischung aus, in deinem Fall, kleine Kinder noch, die auch viel von dir abverlangen. Gleichzeitig, dass jetzt dein Partner, mein Mann, auch nicht da gleichzeitig, also da gab es jetzt auch eine Gemengelage, wo doch auch sehr viel Verantwortung jetzt bei dir lag, faktisch und aber auch emotional, denke ich. Und Du hast irgendwann, glaube ich, auch eben formuliert, du wolltest natürlich alles sehr, sehr gut machen. Also dieses, ich nehme dann die Arbeitsunterlagen mit auf die Toilette sozusagen. Also ich kann auch von meinem inneren Anspruch her auch, kann ich keine Grenzen setzen und ich kann auch nicht mal 80% wären genug denken. Also das ist auch eine innere Disposition. Alles menschlich total verständlich, aber diese Mischung aus äußeren Anforderungen und auch den inneren Anspruch, den man vielleicht auch zu dem Zeitpunkt gar nicht loslassen kann, ne? Das muss jetzt tatsächlich einfach perfekt sein und dafür krümme ich mich. Also es ist ja ein wunderbares Bild. Der Körper macht im Grunde das, was wir auch mit uns selbst machen. Du machst dich klein, ne? Du machst dich im wahrsten Sinne rund, um irgendwie den Anforderungen gerecht zu werden. Und dann gerätst du außer Puste, sagst du, bist kurzatmig geworden. Mhm. Also diese Gemengelage kann ich hier sehen, sehr berührend, weil ich glaube eben, wie gesagt, dass das viele Menschen so empfinden. Und jetzt würde ich tatsächlich dir eine Rückfrage stellen. Was hat dich denn dazu veranlasst, wirklich den Turnaround auch wirklich zu machen? Was war wirklich das, würdest du sagen, das Wichtigste, was du für dich erlebt oder erkannt hast oder beides vielleicht, wo du gesagt hast, so bis hierhin und nicht weiter?
Es ging nicht mehr. Also es ist schlichtweg, die Kraft war komplett weg. Also ich habe nie diesen Punkt erreicht, dass ich morgens nicht mehr aufstehen konnte. Das hat die Miriam Meckel ja so eindrucksvoll in ihrem Buch über Burnout beschrieben. Das ging aufgrund meines großen Verantwortungsgefühls, glaube ich, habe ich es vorher geschafft. Aber ich habe halt irgendwann gesehen, mir fahren hier beruflich Dinge an die Wand, wenn das so weitergeht. Und ich kann nicht mehr für meine Kinder sorgen. Das wird so nicht weitergehen. Und habe dann halt wirklich den Stecker gezogen, mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts irgendwie eine E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden und meinem Personalvorstand geschrieben und denen gesagt, ich muss hier raus, geht nicht mehr und das so schnell wie irgend möglich. Und am nächsten Morgen rief der Vorstandsvorsitzende direkt an und wir haben es dann gemeinsam relativ zeitnah auch hinbekommen. Ne? Aber es fiel mir wahnsinnig schwer, diesen Stecker zu ziehen, diese Stopptaste zu drücken und zu sagen, ich kann nicht mehr.
Ja, auch das berührend und wie man jetzt an deiner Geschichte sieht, eben du bist wirklich kurz vor wirklich der totalen Grenze. Ich meine, wer weiß, was passiert wäre, wenn du an der Stelle nicht nachts E-Mail geschrieben hättest. Aber du warst schon wirklich so ganz kurz vor einer bestimmten Wand, wenn man es jetzt mal so bezeichnen will. Und ich glaube, ich weiß, dass ich eben das auch von Menschen immer wieder höre, solche Geschichten und dass ich eben auch das mich motiviert hat, das Buch zu schreiben, weil ich eben ein bisschen das mit der Hoffnung verbinde, dass Menschen nicht, also etwas vorher tatsächlich schon ins Handeln kommen. Weil wir wissen natürlich, dass je näher ich an der Wand bin, umso mehr Schaden habe ich genommen. Je früher es mir gelingt, dann auch wieder mich gut für meine Interessen einzusetzen, umso weniger Schaden richtig an. Und das ist, weil wir eben auch davon gesprochen haben, was hat mich motiviert, das Buch zu schreiben. Ja, ich habe den Eindruck, das würde ich wahnsinnig gerne einen Teil dazu beitragen. Und wenn es nur eine Leserin oder ein Leser ist, der irgendwie sagt, okay, ich warte jetzt nicht, bis ich ganz kurz vor der Wand bin.
Kara, ich würde gerne einige der kraftvollen Begriffe, die du auch mit deinem Buch geprägt hast, die du verwendest, hier auch noch anlässlich dessen einführen. Du sprichst unter anderem davon, ich zitiere jetzt, ein Superheld fliegt durch den Businesskosmos ohne eigene emotionale Navigation. Und wir perfektionieren uns darin, die äußeren Bedürfnisse zu erfüllen und dabei vernachlässigen wir den Kontakt zu uns selbst. Hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, das fand ich so schön auf den Punkt gebracht. Disconnect, davon sprichst du. Was ist der Disconnect?
Der Disconnect ist, wenn ich die Antennen, die an sich nach innen gehen. Also wir haben an sich ein gutes Gespür für uns selbst. Da gibt es also viele Hinweise drauf. Die Fachbegriffe sind Interozeption und Empathie. Aber in einfach ausgedrückt heißt es, wir haben die Fähigkeit, uns gut wahrzunehmen. Und zwar auch sehr ganzheitlich gut wahrzunehmen. Und wenn aber diese Antennen, das kann man sich vorstellen, wie so eine Antenne nach innen, wenn die tatsächlich irgendwie stillgelegt ist oder zurückgezogen ist, dann haben wir eben keine Verbindung mehr zu uns selbst. Dann spüren wir nicht mehr, wie es uns wirklich geht, was wir wirklich brauchen, was uns gut tut oder auch was uns schlecht tut, Stichwort Grenzen setzen, dann kriegen wir das nicht mehr mit. Und dann sind wir tatsächlich so ein bisschen lost im Kosmos. Das ist so, wir fahren einfach so, weiß ich nicht, so, wir leben so vor uns hin, arbeiten so vor uns hin und werden eben dann vor allen Dingen auch von Fremdbestimmung geprägt. Also dann sind wir eben willkommene Opfer für die Bedürfnisse der Welt. Ob das dann eben berufliche Projekte sind und alles ist natürlich dringend und wichtig und kommt auch mit so einem gewissen Alarm daher. Und wenn ich das nicht mehr mit mir selbst in Verbindung bringe, dann stelle ich mich dafür einfach wahnsinnig zur Verfügung, weil das andere ist laut, ne? Die Bedürfnisse werden laut, ne? Wichtig, wichtig, vorgetragen und ich selbst habe kein Gegengewicht mehr, weil ich mich ja nicht mehr spüre. Und das ist das, was ich mit Disconnect meine.
Super schön und klar beschrieben, dieses sich selbst nicht mehr zu spüren. Ne? Also im Moment des Disconnects verschwindet, wie du sagst, die Empathie praktisch dieses Bewusstsein für andere und Empathie für uns selbst, diese Antenne. Ja, und da verschwindet die Empathie. Und du sprichst in deinem Buch auch von einem Notprogramm, was ich total nachvollziehen kann. Ich glaube, das kennt vielleicht jeder auch in guten Momenten. Auch jetzt greife ich immer mal wieder auf Notprogramme innerlich zurück, wo ich weiß, über eine gewisse Zeit ist so viel los, da ist ja jetzt hier nicht mit morgens Yoga und was weiß ich, Meditation, obwohl das eigentlich non-negotiable ist, aber genau, um die Antenne einmal am Tag so ein bisschen zumindest zu fühlen. Mhm. Aber genau, also ich glaube, diese Notprogramme kennen wir alle mal phasenweise, die braucht es auch, ne?
Absolut.
So einen Sprint dann mal wieder zu machen oder so, aber es darf halt nicht zu diesem Marathon des Notprogramms der dann zum Disconnect führt.
So ein Dauerprogramm, genau, dann wird es gefährlich. Und ich würde aber auch, weil du es gerade gesagt hast, ich glaube, die Einladung, die ich auch gerne aussprechen möchte, ist, dass ich diese Antenne eigentlich immer am Tag auch ausfahren kann. Ich kann auch ein Meeting auf einmal bewusst in Kontakt mit mir selbst erleben. Und das würde ich sogar jedem empfehlen. Also ich muss nicht unbedingt immer nur, weiß ich nicht, eine Gesundheitsstrategie anwenden. Ich muss nicht immer nur beim Sport mich spüren oder in der Meditation, sondern wo ich eigentlich zu einladen möchte, ist in diese Präsenz immer am Tag zu gehen oder sehr, sehr häufig. Ich glaube, das tut vielen Meetings gut. Das tut auch vielen anderen Arbeiten gut, wenn ich in dem Moment auch tatsächlich mich nicht auflöse und mich nur noch in dem Außen und mit den Bedürfnissen meiner Mitarbeitenden verbinde, sondern auch das in Verbindung zu mir selbst tue. Und meine Erfahrung auch mit mir selbst ist, dass auch die Gespräche produktiver sind, dass wir auch dann leichter dazu kommen, auch vielleicht unsinnige Arbeitsprozesse auch wirklich zu überdenken und auch mal über Bord zu werfen, wenn ich in guter Verbindung zu mir bin und dann auch eben mit der Kraft meiner gesamten Intelligenz, wenn wir dann auch unsere Prozesse auf der Arbeit angucken. Also das wollte ich noch ergänzen.
Sehr, sehr schöner Punkt, genau, dass dieses Selfcare praktisch nicht nur außerhalb stattfinden muss, ne, in dafür reservierten Räumen, Zeiten oder wie auch immer, sondern dass es letztlich fast schon so eine Routine werden darf, im Alltag immer mal wieder und sei es auch im Meeting zu checken, wie geht's mir gerade? Was ist da? Und diese Antenne auszufahren. Ich nenne das auch gern die Stopptaste. Also ich verordne teilweise meinen Klienten dann für eine Zeit lang, sich den Handywecker zu stellen, dreimal am Tag oder so, und sich dann kurz die Frage zu stellen, wie geht's mir gerade, was brauche ich und habe ich eine Bitte an mich oder an jemand anderen, Fenster auf, neuen Kaffee, mal einmal schütteln, wie auch immer, ne? Um so dieses Bewusstsein, immer wieder die Antenne mal mit sich selbst in Kontakt aufzunehmen.
Genau, genau. Ich nenne es, glaube ich, im Buch dieses Arbeiten mit mir und ja, die Arbeiten ohne mich. Ne?
Ja,
dieses
schön.
Arbeiten ohne mich ist eben genau dieses abgelenkte, ich funktioniere und Arbeiten mit mir heißt, ich bin da. Ich bin präsent. Ich nehme mein Gegenüber wahr, ich nehme mich wahr und in diesem Resonanzraum sind wir produktiv. Und das ist auch energetisierend tatsächlich. Das tut gut. Man merkt direkt einen Unterschied, ob ich in einem Gespräch anwesend bin und auch ein anderer anwesend ist oder ob ich eben eigentlich nur so als Hülle da bin, die eben irgendwie gerade irgendwelche Dinge abarbeitet. Schon allein der Begriff, ne? Abarbeiten klingt schon so disconnected.
Absolut, absolut. Und das kann man ja auch rein körperlich so ein bisschen verankern. Meine Kollegin Hede Kimme, die bringt dann immer, sie checkt auch in Online-Meetings immer, habe ich noch Füße? Also zwischendurch sich mal zu gucken im Meeting, wo sind eigentlich meine Füße? Beide Fußsohlen am Boden, ne? Um wirklich nochmal Kontakt aufzunehmen.
Ja, ganz schön. Genau, so kann man es auf jeden Fall ganz wunderbar auch sich nochmal klar machen. Genau.
Genau. Ich würde gerne noch weitere Zitate bringen, weil du es wirklich sehr schön in deinem Buch auf den Punkt bringst. Du schreibst, die Folge dieses Notprogramms, die Folge des Disconnects ist, wir spüren unsere eigene Qualität nicht mehr und können uns nur noch an der Anerkennung von außen orientieren. Bleibt der Applaus aus, tun wir alles, um ihn zu bekommen.
Genau, also wir sind nicht mehr unser eigener Qualitätsmanager oder unsere eigene Qualitätsmanagerin, was, finde ich, der anstrebenswerte Zustand ist, dass ich selber auch für mich kläre, arbeite ich gerade in der Qualität, die mir taugt, weil wenn ich das mir selber nehme, diese Rolle, dann kann ich das auch für mich selber beurteilen und lege dann vielleicht noch eine extra Schippe drauf, wenn ich dem Anspruch fairerweise eben noch nicht erfüllt habe. Aber ich lasse es dann auch, wenn ich es erfüllt habe. Bin ich aber disconnected, dann muss ich im Grunde so fast ein bisschen hysterisch immer nach außen gucken. Finden das jetzt alle gut? Ist es jetzt gut genug? Und da wir ja wissen, dass wir auch nicht unbedingt in völlig störungsfreien Umfeldern sind, haben wir natürlich dann auch mit Menschen zu tun, die das unbewusst wahrscheinlich auch manchmal spüren und uns dann das Gefühl geben, nein, es reicht aber noch nicht. So. Und auch hier tatsächlich kann ich dann in eine unendliche Schleife des Overperforming kommen, wenn ich innerlich nichts dagegen setze. Und das ist unglaublich anstrengend. Und die einzige Lösung ist, sich wieder zum Experten oder zur Expertin des eigenen Qualitätsanspruchs zu machen und diesen Maßstab in sich zu pflegen und immer wieder auch sich zu befragen, ist das, was ich jetzt in der Qualität gemacht habe, bin ich damit ein Punkt, wenn es so ist. Punkt.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und du schreibst, das ist praktisch ein Notprogramm und keine Charakterschwäche. Und später in deinen Strategien, da kommen wir gleich zumindest zu zweien von den sieben, auch wenn alle sieben, das habe ich verstanden, zusammenhängen, gucken wir uns die ersten zwei nochmal ein bisschen tiefer an. Aber du schreibst so schön, es geht vor allem um Haltung und nicht um Charakter. Und ich würde gerne noch eine Sache hier reingeben oder einen Bogen schlagen. Wie du weißt, bin ich ja viel mit Stärken unterwegs und beschäftige mich viel mit Diagnostik, also auf Basis von Diagnostik letztlich mit den Stärkenprofilen und habe beobachtet, dass es Menschen, die laut ihrer Stärkenprofile und auch der eigenen Beschreibung nach sehr einfühlsam sind, also eine starke Empathie, starke Antennen nach außen haben, vielleicht noch kombiniert mit so einem Harmoniestreben, so die ewige, ich möchte doch, dass sich alle gut verstehen, und ich stelle meine eigene Meinung mal hinten an, damit es hier ein gutes Ergebnis gibt, dass den Menschen das häufig umso schwerer fällt, diese eigene Stärke aus sich herauszuziehen. Nämlich, dass da praktisch schon Programm ist, Standardprogramm und nicht Notprogramm, dieses, ich brauche den Applaus von außen, um meinen eigenen Wert zu begreifen.
Ja, weil also genau das, was du jetzt auch über die Personen beschreibst, eben harmonieorientiert, ich stelle mich zurück, ist ja quasi die Beschreibung von Menschen, die eben in die Außenorientierung gehen.
Absolut.
Und mein Menschenbild ist durchaus das, dass ich das aber sehr gut auch lernen kann und zwar auch, wie soll ich sagen, dass es auch nicht unbedingt ein Hexenwerk ist, das zu lernen. Also wenn ich sage Haltung statt Charakter, dann meine ich damit nur, dass es tatsächlich, ich das schon sehr oft erlebt habe, dass wenn Menschen für sich eine ganz bestimmte gefühlte Erkenntnis haben, dass es dann auch recht schnell schnackeln kann. Und natürlich heißt es nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die auch längere Prozesse brauchen, wo sie sich auch vielleicht auch noch viele Dinge aus der Kindheit und Jugend angucken müssen. Also ich bin ein großer Fan von solchen Prozessen. Meine Erfahrung ist aber auch, dass es unter Erwachsenen auch sein kann, dass es eben eine Haltungsänderung geben kann, weil ich es wirklich für mich gefühlt verstanden habe.
Ja, ja. Wollen wir da mal ein bisschen reingehen? Also wir hatten vorher schon gesagt, da wir hier nur gut 45 Minuten haben, werden wir leider nicht in aller Tiefe in alle 7 Strategien, die du hier wunderbar im Teil 2 deines Buches aufzeichnest und die durchaus miteinander zusammenhängen, werden wir nicht die Zeit haben, in alles reinzugehen. Aber mir haben es insbesondere die ersten 2 Strategien sehr angetan. Könnte auch daran liegen, weil ich selber viel damit arbeite, weil ich bei dir unter anderem ja gelernt habe und dadurch schon einiges davon auch auf der Platte habe, auch wenn mit teilweise anderen Begriffen. Aber da würde ich gerne mehr reingehen, weil ich tatsächlich beobachtet habe, dass das für viele Themen, also für viele Menschen ein Thema ist. Haltung statt Charakter. Du sprichst davon, dass der Mensch nicht hilflos dem ausgeliefert ist, der Situation, sondern letztlich über die Wahl, der bewusste Wahl der inneren Haltung gestalten kann und ja, selbstbestimmter, selbstwirksamer wird. Und dass diese halt charakterunabhängig sind, wie wir gerade darüber gesprochen haben, und durch Selbstregulation Menschen ihren Zustand gezielt verbessern können. Hol uns doch da nochmal mehr rein. Was bedeutet das?
Ich bin ja in meiner Prägung als Coach ganz stark, geschult worden von der Denkweise von dem Sportcoach Timothy Galway, der ja beobachtet hat, dass in seinem Fall Tennisspieler, die alle physisch ganz gleich ausgebildet waren und auch in Spieltaktik gleich ausgebildet waren, nämlich die amerikanische Davis Cup Nationalmannschaft, damals in den 70er Jahren, die er trainiert hat, und dass von diesen Athleten aber immer nur 1 oder 2 im Wettbewerbsfalle eigentlich wirklich gewonnen haben, besser waren. So, also nicht alle 5. Und er hat eben tatsächlich, er war im Grunde der Entdecker der das Thema Haltung oder das Thema der mentalen Verfasstheit, dass das einen enormen Unterschied macht. In dem Fall, ob ich auf dem Tennisplatz Performance abliefern kann oder nicht. Und er hat in seinem Inner Game-Ansatz, so heißt das, was er dann entwickelt hat, hat er im Grunde festgestellt, wir sind in einem permanenten inneren Dialog, ne, wir Menschen. Also Denken ist nichts anderes wie mit uns selbst reden. Und dieses innere Gespräch kann unterschiedliche Qualitäten haben. Die eine Qualität ist, dass ich mit mir selbst so rede wie mit meinem ärgsten Feind. Dass ich mich herabsetze, dass ich mir selbst nicht traue, dass ich mich beschimpfe. Alles das, was ich auch, sag ich mal, bei Kopfarbeitenden wahrnehme, das ist also nicht auf Sportler bezogen, sondern eben, wir können ungerecht mit uns selbst sein, wir können barsch mit uns selbst sein. Und wir können aber auch einen anderen inneren Dialog haben. Das ist eben, wenn wir, sag ich mal, wohlwollend, interessiert, aufmerksam, in einem guten Kontakt mit uns selbst sprechen. Und Haltungsarbeit heißt im Grunde, ich erkenne zumindest, wenn ich anfange, mit mir selbst wie mit einem ärgsten Feind zu sprechen, und switche wieder um. Ich glaube, es ist zu viel verlangt zu denken, das darf überhaupt nie passieren, dass ich streng, ich nenne das Drama Self, dass ich irgendwie so emotional einen drauflege und so ganz fies werde mit mir selbst. Das, glaube ich, wird immer passieren. Das ist ein Ausdruck auch von Überforderung, Anspannung, ist also nicht irgendwie pathologisch. Auch das wieder ist überhaupt nicht pathologisch. Aber wir können lernen, das zu beobachten, und ich nenne das Observer selbst, also wie so eine kleine Drohne über uns drüber fliegen, sagt, ach, jetzt bin ich gerade wieder in so einem Zustand, jetzt bin ich gerade wieder in so einer miesen inneren Haltung, die eben wirklich eine verzerrte Perspektive beinhaltet, und ich schüttle mich, drück die Stopptaste, ich schüttle mich aus und gehe wieder in Kontakt zu mir selbst. Das ist eben tatsächlich dann dieser freundschaftliche Umgang mit mir selbst. Und dann atme ich schon mal durch und dann ist die Welt allein deshalb schon mal ein bisschen besser, weil ich eben nicht diese dramatisierende Perspektive habe. Das ist damit gemeint, und Selbstregulation heißt, ich kann das bei mir selbst steuern. Und das kann man relativ schnell lernen. Also wenn ich mit Menschen arbeite, dann kann ich das im Coaching Menschen überhaupt mal modellhaft überhaupt zeigen. Und dann gehen die schon mit einem völlig anderen Mindset raus. Das heißt nicht, dass das jetzt sofort und immer gelingt, aber es gelingt schon sehr viel häufiger als ohne diese Awareness. Und wir können mit der Zeit darin wirklich Meister werden. Also ich würde sagen, ich erkenne meine Drama-Self-Zustände recht schnell. Und Das ist irgendwie gut.
Ich finde auch die Differenzierung, du differenzierst ja im Buch zwischen Drama Self und Real Self, ne? Also Drama Self, wie du sagst, für diese inhaltliche und emotionale Verzerrung. Und Real Self ist dann dieser gute, selbstwirksame Modus, wo wir im Kontakt zu den eigenen Gedanken und Gefühlen und der Realität stehen. Und letztlich, wir fühlen uns gut damit.
Wir
Daran
fühlen
kann
uns
man es,
gut,
ne,
genau.
auch
Oder
gut.
wir sind präsent, würde ich sagen. Ne? Also wir sind im guten Kontakt mit uns selbst und mit der Welt. Und unsere emotionale Reaktion ist angemessen zu dem, was gerade ist, und ist eben nicht verzerrt und überhöht und schräg, sondern ich nehme dann das wahr, wie es ist. Und wenn es auch etwas gibt, was vielleicht auch traurig ist, dann ist es auch traurig, aber es ist dann sozusagen angemessen traurig und nicht hysterisch oder wie auch immer.
Also das Drama-Self, um da vielleicht nochmal reinzukicken, kann einerseits diese Härte, dieses Barsche sich selbst gegenüber sein, wie du es dargestellt hast. Und dann gibt's aber doch auch noch diesen Anteil vielleicht, der so ganz überfordert, hilflos, ohnmächtig ist. Schaffe ich doch alles nicht. Das ist mir doch alles viel zu viel. Und ja.
Genau.
Ja.
Also im Drama-Self gibt es so die ganze Gefühlspalette von einem echten Drama. Also da müssen die Superhelden, die irgendwie alles hier gar keine Grenzen los tatsächlich eben durch die Welt gehen. Und wenn es einer schaffen kann, dann ich. Und es gibt eben dem gegenüber auch tatsächlich das arme, hilflose Opfergefühl, was eben gar nichts mehr, kann sich gar nichts mehr zutrauen, genau wie du es gerade gesagt hast, wo wir regredieren, wo wir gar nicht mehr andocken können, dass wir tatsächlich in jeder Situation Wirksamkeit haben. Nicht übertriebene Wirksamkeit, das wäre wieder Superheld, aber auch keine untertriebene Wirksamkeit, wo wir denken, so wir sind komplett nur noch passiv ausgeliefert. Genau.
Und wenn ich glücklicherweise nicht im Disconnect bin, sondern ganz guten Gespür habe, du nennst es auch Censorship, dann schaffe ich es vielleicht, mit mir einer Drohne da in dieses Observer-Self aufzusteigen und draufzuschauen und diesen Zustand zu erkennen. Und dann gibst du im Buch sehr schön die Tipps, das hast du hier gerade auch kurz angerissen, Stichwort Selbstregulation, wie ich lerne, dann da rauszukommen.
Ja, ganz genau. Also wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Das ist auch, das habe ich nicht nur ich mir, sage ich mal, überlegt, sondern auch der Leistungssport arbeitet ganz, ganz viel ja auch mit mentalen Fokussierungstechniken. Die sind auch jahrzehntelang schon überprüft. Das heißt, wir Menschen sind in der Lage, Fokuswechsel zu betreiben. Und mein Ansinnen ist es eben, dass eben auch nicht wir Nicht-Sportlerinnen und Sportler das aber in unserem Leben noch mehr auch beherzigen, weil es fühlt sich einfach unglaublich gut an, sein Leben in guten Kontakt mit sich selbst zu leben und auch seine Arbeitszeit in diesem guten Kontakt zu sein, was ich eben schon mal sagte. Das dann erlebe ich auch, ehrlich gesagt, Lebensqualität, während ich arbeite. Und das wünsche ich auch jedem, gerade uns viel und gern Leistenden, dass wir die 6, 8, 9, 12 Stunden, die wir arbeiten, auch als unsere Lebenszeit empfinden, wo wir sagen, ja, das war ein oder ist ein wichtiger Teil meines Lebens und da möchte ich mich auch spüren. Weil ich glaube, dass es sonst, also das kenne ich zumindest von manchen Erzählungen oder auch Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte, die nach der Rente dann manchmal so ein bisschen in so ein Loch fallen, weil sie sagen so, was habe ich eigentlich die ganzen Jahrzehnte mich hier aufgeraucht? Und dieses Aufrauchen, glaube ich, Gefühl entsteht nur, wenn man nicht in guten Kontakt zu sich war über längere Phasen seines Lebens. Und sonst bin ich eben präsent und kriege auch mit, was ich tun kann, dann auch Entscheidungen treffen.
Kann ich bestätigen. Kara, du hast vorhin schon das Stichwort Selbsttreue kurz gebracht, als ich meine Geschichte beschrieb. Das ist die zweite Strategie in deinem Buch, Selbsttreue statt Selbstausbeutung. Wofür steht der Begriff der Selbsttreue?
Der Begriff der Selbsttreue steht für mich für die Beantwortung der Frage, was passt wirklich zu mir? Welcher Arbeitsstil und welche Arbeitsumgebung und auch welche Lebensführung passt wirklich zu mir, wie ich ticke? Und wenn ich das so sage, dann impliziert das eben, dass ich auch wirklich mir gönne, hier in eine Reflexion zu gehen, in eine Selbstreflexion, weil viele von uns auch in berufliche Wege kommen, wo wir uns das vielleicht noch gar nicht so gefragt haben oder vielleicht wussten wir es auch mit 18, 19, 20 oder als wir studiert haben noch gar nicht. Wir hatten noch gar nicht so eine richtige Idee, was zu uns passt. Und deshalb kann man manchmal auch dann erstmal die ersten Berufsjahre vielleicht in etwas landen, wo man vielleicht sogar ganz gut ist, weil es viel Applaus gibt, weil man auch vielleicht einige Dinge gut macht. Aber was trotzdem nicht in Resonanz ist zu mir und zu meinen Werten, die ich habe. Und Selbsttreue heißt, ich frage mich, was genau, wo genau kann ich eigentlich einen sinnvollen Beitrag leisten und mir diese Umgebung gezielt zu suchen. Und jetzt klingt das ja vielleicht so ein bisschen sehr, sehr anspruchsvoll. Meine Erfahrung ist, dass Menschen gar nicht jetzt das Perfekte brauchen. Aber wenn die Grundlagen stimmen, du hast eben von deiner auch ja einem sehr wichtigen Thema Stärken gesprochen. Also wenn ich grundsätzlich im richtigen Biotop bin, wie ich das immer so schön sage, der Frosch im Teich und der begnadete Fußballer in der Fußballmannschaft, dann bin ich eben da richtig und fühle mich auch richtig. Aber wenn ich der Frosch in der Wüste bin, dann werde ich mich, egal wie oft ich meditiere, Sport mache oder sowas, ich werde mich nie wirklich wohlfühlen. Und Selbsttreue heißt eben, einen Lebens- und Arbeitsstil zu entwickeln, von dem ich sage, das ist für mich stimmig. Das passt für mich. So, und das, was ich in meinem Leben auch, wer ich sein möchte.
Und meine Erfahrung und vor allen Dingen auch Beobachtungen aus dem Coaching heraus, Menschen spüren das. Also spätestens dann sozusagen landen sie irgendwann auch im Coaching. Nicht alle natürlich kommen ins Coaching, aber diejenigen, die kommen und entsprechende Themen haben, wo wir dann gerne diesen Oberbegriff Standortbestimmung, jetzt gucken wir da erstmal drauf, was ist hier eigentlich los, ne, ist häufig hervorgerufen aus diesem Störgefühl, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie fühlt sich das nicht mehr gut an.
Absolut, kann ich sehr, sehr bestätigen. Und bei bestimmten Menschen ist es aber dann auch so, dass die sich selbst als Störung empfinden.
Ja.
Also das ist schon ein Fortschritt, wenn jemand sagt, irgendwie, ich möchte mal gucken, was hier nicht stimmt. Ich habe auch viele Menschen, die eben sagen so, mit mir stimmt was nicht. Ich komme mit den Anforderungen hier gar nicht klar. So. Und das ist eben auch für mich so ein wichtiger Punkt. Selbstoptimierung wäre jetzt für mich der falsche Schritt, denjenigen jetzt zum Funktionieren zu bringen in einem System, was nicht zu den Menschen passt. Also wird mir manchmal auch so, dieses, ist es nicht auch noch ein Selbstoptimierungszwang jetzt hier? Selbstoptimierung würde Menschen dazu bringen, noch perfekter in einem System zu funktionieren, in das sie nicht reingehören.
Ja.
Und Self-Care Next Level ist genau das Gegenteil. Heißt, den Mut aufzubringen, sich ein System zu suchen oder zu schaffen, in das ich reingehöre und in dem ich meine bestmögliche Produktivität abrufen will, weil es ein Teil meines natürlichen Ausdrucks ist. Und vielleicht auch nochmal, um diese beiden Begriffe auch nochmal abzugrenzen. Hm.
Sehr schön. Und da können wir, glaube ich, ganz gut den Bogen auch zum Anfang unseres Gesprächs nochmal schlagen, weil ja leider die Zeit so ein bisschen läuft und ich gleich noch meine drei Fragen an dich loswerden will. Aber den Bogen können wir sehr schön zum Anfang schlagen, als ich zu dir sagte, warum brauchen wir dieses Buch jetzt überhaupt aktuell? Weil als ich in einer Gemeinschaft mal das Buch diskutiert habe, sozusagen nur den Titel in den Raum gestellt habe, kam ein Stöhnen, nicht aus der kompletten Runde, aber von einigen. Vorher waren politische Themen, gesellschaftliche Entwicklung Thema gewesen. Und es kam der Widerstand, ach, jetzt wieder mehr Selbstoptimierung und Individualisierung. Das brauchen wir doch aktuell gar nicht. Wir brauchen doch mehr den Blick auf die Gesellschaft. Was können wir für die Gesellschaft tun? Und weitergedacht meine ich aber, dass wir genau bei uns anfangen sollten oder dürfen, um erstmal wieder im guten Kontakt mit uns zu kommen. Weil nur wenn wir im guten Kontakt und uns selbst treu sind, wie du es gerade beschrieben hast, kann ich doch auch tatsächlich mich anderen Meinungen auch entgegenstellen. Also die politischen Diskussionen gerade, die große Schwarz-Weiß, bin kein Fähnlein im Wind und kann letztlich auch meinen Beitrag wirksam bringen.
Ja, du sprichst mir aus der Seele.
Ja.
Ich denke, starke Persönlichkeiten, die in sich gefestigt sind und wissen, wie sie ihre Akkus füllen, die auch wirklich bei Kräften sind, können eben auch Nein sagen zu allem Möglichen, können auch Ja sagen zu ganz vielen, was nützlich ist. Also ich sehe es auch so, dass das eine Voraussetzung ist, in der Kraft zu sein, um überhaupt auch gute Beziehungen zu haben. Wenn ich selber wirklich, nehmen wir es mal wirklich so, ich bin selber in chronisch erschöpft, dann werde ich auch aus diesem niedrigen Energieniveau keine besonders guten und stabilen Beziehungen leben können, weil mir fehlt dazu die Kraft.
So ist es.
Und das war auch mit ein Aufhänger, mein Buch formulieren zu wollen, weil ich eben gesehen habe, wenn unsere Führungskräfte tatsächlich gerade einen ganz niedrigen Akkustand haben, haben sie nicht die Kraft, wirklich visionär zu sein. Haben sie nicht die Kraft, irgendwie stabil Beziehungen zu ihren Mitarbeitenden aufzubauen, geschweige denn auch tatsächlich die Transformation jetzt wirklich aktiv zu gestalten. Das ist wie, wenn ich habe gerade eine Grippe und werde jetzt gefragt, so, und was wird denn jetzt der nächste Marathon sein, den du laufen wirst? Das ist ja gar keiner.
Mhm.
Insofern, also ich sehe es auch so, zumindest ist es eine Chance für sich selbst, diesen Weg zu gehen, selbst erstmal die eigenen Akkus zu füllen und dann bin ich auch gut im sozialen Kontakt.
Ja.
Also das ist meine Sicht drauf, ja.
Ja. Ja, vor dem Hintergrund kann ich das Buch wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich habe es jetzt schon mehrfach empfohlen in meinen Coachings und ja, bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dein Wissen und deine Erkenntnisse in dieses Format gegossen hast, Kara.
Ja, schön. Danke, dass wir drüber sprechen konnten. Das ist natürlich für mich auch eine große Freude.
Genau. Ja, wir haben schon kurz anklingen lassen. Vielleicht wollen wir da den Bogen gerade noch. Ich bin auch nicht mit dem Bogen heute unterwegs, hab's mit dem Bogen. Aber das soll ich noch auflösen.
Ich liebe Bögen. Auf nach Bologna.
Genau, wir beide kennen uns jetzt seit, ich glaube, fast 12 Jahren oder 11 Jahren zumindest. Da habe ich meine Ausbildung an der Dr. Bock Akademie gemacht, wo du mal damals Lehrcoach warst. Viel von dir lernen dürfen und du bist auch nicht ganz unschuldig daran, dass ich den Mut hatte, dann aus meiner damaligen Tätigkeit, ich war noch im Arbeitsverhältnis während dieser Zeit, bin auch freigestellt und den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen, weil ich habe mir damals ein Coaching bei dir gegönnt und das hat mir tatsächlich den nötigen Mut und Treibstoff und Klarheit gegeben, dann diesen Schritt zu gehen. Und das weißt du, bin ich dir auch sehr dankbar für diese Begleitung damals, für diesen Stups war es ja nicht, aber für diese Klarheit, die ich dadurch gewinnen konnte.
Ja, sehr gerne. Freut mich sehr.
Ja, liebe Kara, die letzten drei Fragen, die ich jedem Gast bei mir stelle. Wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
Ich wende tatsächlich die Strategien, die ich in meinem Buch niederlege, gnadenlos auch bei mir selbst an. Und dadurch frage ich mich jetzt nicht bei situativem Stress, wenn gerade meine Hunde mich irgendwie verrückt machen, weil sie nicht in die Richtung gehen, wie ich will. Aber wenn ich irgendwie über eine längere Zeit in einer Verstressung bin, frage ich mich, was ist gerade eigentlich der Punkt? Ich gehe in eine Selbstreflexion und nutze die Hebel, die mir einfallen, um direkt, sag ich mal, wirksam etwas zu verändern. Und das ist immer mit dem Gefühl von mehr Freiheit verbunden. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann irgendwie 3 Stunden nichts tue am Tag, aber das meine ich auch gar nicht mit Freiheit. Aber ich meine dann genau diesen Moment der Gestaltung, den ich dann auch wieder empfinde. Und insofern, also das fällt mir dazu ein. Ich connecte mich mit mir selbst und fühle mich dann wieder wirksam und handlungsfähig. Und das ist gut.
Schön. Was ist deine Lieblingsstärke an dir, Kara?
Ich glaube, meine Unvoreingenommenheit, das Leben in seiner Farbenpracht und Vielschichtigkeit ansehen zu wollen, den Mut, es immer wieder ansehen zu wollen. Das mag ich ganz gern an mir.
Und wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich jetzt gerade dankbar, dass wir so intensiv über mein Lieblingsthema sprechen konnten. Und ich bin tatsächlich dankbar. Ich bin sehr naturverbunden. Und ich habe hier vor meinem Fenster einen wunderschönen Herbstbaum stehen. Und ich bin extrem dankbar, diesen Herbst gerade ganz bewusst, also nochmal bewusst, ich denke bei jedem Herbst, das ist der schönste Herbst, aber dieses Jahr bin ich wirklich wieder der Überzeugung, es ist ja der allerschönste Herbst, den ich bisher erlebt habe. Also dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Mhm.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich sagen. Da haben wir diesmal auch wirklich Glück, oder? Hatte auch so einen Traumspaziergang am Sonntag und dann Blätter rascheln gehen. Dieser Geruch nach Erde und wenn da noch die Sonne dabei ist, ein Traum.
Finde ich auch. Schön, haben wir eine Gemeinsamkeit.
Gehört auf jeden Fall ins das Apothekerschränkchen.
Ja, so ist es.
Genau. Und wer wissen will, was das Apothekerschränkchen ist, der sollte dein Buch lesen.
Ja, so ist es. Ah, schön.
Liebe Kara, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auf noch viele Jahre, die da kommen, wo wir hoffentlich weiterhin in Kontakt stehen, voneinander lernen dürfen. Und danke dir.
Ja, danke dir, Nicole. Alles, alles Liebe.